Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und den erheblichen Erwartungsdruck, der dadurch aufgebaut wurde. Ich muss den gleich enttäuschen. Also ich werde relativ wenig zum informellen Lernen sagen. Warum? Weil ich finde, es gibt es gar nicht. Lernen ist genauso wenig, wie es formelles Lernen gibt. Es gibt Lernen, da haben wir schon genug mit zu tun, uns klar zu werden, was das ist. Lernen in formellen Bezügen, das gibt es. Erstaunlicherweise nicht immer das, was die formellen Bezüge vorsehen. Und es gibt ein Lernen außerhalb formeller Bezüge. Das nennt man dann informelles Lernen. Manchmal hat man den Eindruck, als sei informell so ein bisschen das, was zweitrangig ist. Die Untersuchungen von vielen Spezialisten, unter anderem beginnend mit Livingston in den 90er Jahren, bis hin zu Jost Reichmann, der unlängst das nochmal aufgegriffen hat, die sagen, 80% dessen, was ein erwachsener Mensch kann, hat er außerhalb und unabhängig von formellen Strukturen erworben. Jost Reichmann hat unlängst vor ein paar Wochen vehement widersprochen, hat gesagt, das kann nicht sein, es müssen 90 sein. Und darüber können wir ja mal durchaus diskutieren, so ein Stück weit. Von daher ist das formelle Lernen ist eigentlich das, was Lernen ist. Eine selbstgesteuerte Aneignungsaktivität des Menschen. Ich bin ja hier an der Uni Frankfurt und Sie wissen, hier sind Jochen Kade und andere, die diesen Aneignungsgedanken sehr stark aufgegriffen haben. Lernen als eine Aneignung, da kriegen wir sehr viel Evidenzgrundlagen im Augenblick dazu, dass dem so ist und dass wir beginnen müssen, über Lernen nochmal neu nachzudenken und uns da auch ein Stück weit von dem Computerparadigma zu lösen, dass Lernen so etwas sei wie ein Download-Vorgang, also strukturell stark gekoppelt sei mit der Lehre. Die Zweifel daran mehren sich, dass Lehre notwendig etwas zu tun hat mit dem, was gelernt wird. Wir hatten schon immer gewisse Zweifel in der Erwachsenenbildungsforschung und die konstruktivistischen Lerntheorien haben schon immer darauf hingewiesen, dass Lehren und Lernen zwei strukturell lose verkoppelte Systeme sind und dass der Mensch letztlich lernt, was er lernt und nicht, was wir lehren. Ich komme darauf nochmal zurück. Ich bringe oft meinen Hund mit, der ist jetzt natürlich viel größer, ja. Warum? Um Ihnen deutlich zu machen, im Anschluss an Gregory Bateson, dass wir in zwei Welten leben. Gregory Bateson hat mal gesagt, wenn man einen Stein tritt, kann man relativ genau vorhersagen, aufgrund der Impulsstärke und so und der Richtung, wo der Stein wohl hinfliegen würde. Wenn man einen Hund tritt, kann man das nicht sagen. Es könnte sogar sein, er dreht sich um und beißt einen in den Fuß. Ja, also die Welt der systemischen Gegebenheiten und die Welt der mechanistisch-linearen Beherrschbarkeit. Lernen ist zweifelsohne ein Ausdruck der ersten Welt. Ja. Systeme kognitiv komplexer Art machen das, was sie als Möglichkeit in sich tragen. Das sagen uns die Systemtheoretiker, das ist bei Lernen auch so. Die Erwachsenenbildungsforschung ist da am nächsten dran, schon immer gewesen. Wir haben gesagt, Menschen lernen das, was sie aufgrund ihrer biografischen Vorstrukturiertheit lernen können. Das, was dabei herauskommt, jetzt nennen wir mal den Begriff als Kompetenz, hat mehr zu tun mit dem, was schon drin ist, als mit dem, was ihnen von außen angetragen wird. So. Gut, also ich werde diesen 3-Schritt versuchen zu absolvieren. Manchmal bleibe ich bei Schritt 2 hängen und dann war es das dann auch eben. Zunächst ein bisschen was Empirisches. Wir sind ja hier an einer Universität. Wir schauen uns mal an, was wir so über universitäres Lehren und Lernen wissen. Dann das Hauptargument, was ich eben schon in groben Pinselstrichen mal markiert habe. Und dann so ein paar strategische Überlegungen, wie wir sie auch versuchen, in Kaiserslautern umzusetzen. Wobei ich nicht sagen möchte, dass wir sozusagen den Stein der Weisen entdeckt haben. Obgleich natürlich aufgrund der regionalen Lage vieles dafür spricht, dass Kaiserslautern im Zentrum von Europa und damit eine gewisse Vorreiterrolle natürlich auch wahrnimmt. Gut. Einige sagen ja Randlage in Bezug auf Deutschland, das stimmt nicht. Wir sind europäisch aufgestellt. Wir sind entgrenzt unterwegs. Vieles, von dem wir gedacht haben, das sei es, ist nicht mehr das, was es einmal war. Wissen ist nicht mehr das, was es einmal war. Lernen nicht mehr das, was es einmal war. Institutionen nicht mehr das, was es einmal war. Nähe und Ferne, was ist nah, was ist fern, ja. Das sind alles Dinge, die uns irgendwie doch zum Nachdenken zwingen. Gut, zur Empirie. Und da ist es so, da haben wir mal eine Untersuchung gemacht an meinem Lehrstuhl. Da haben sich 1200 Leute beteiligt. Und da sehen Sie, wenn man Sie fragt, was sind denn so die von Ihnen am häufigsten praktizierten Lehrveranstaltungsformen an Universitäten? Sehen Sie, ergibt sich dieses Bild, ja. Natürlich pro Seminar, Seminar weit vorne, aber dicht gefolgt von der Vorlesung. Ja? Ob man damit schon zufrieden sein kann, lasse ich mal so im Raum stehen als Frage. Wenn man sich anschaut, was hat das zu tun mit der Dauer in der Hochschullehre? Also diejenigen, die 1 bis 5 Jahre da sind, was praktizieren die bevorzugt im Vergleich zu denen, die schon 5 Jahre und länger da sind? Da kann man sehen, das Festhalten an der Vorlesung ist altersabhängig. Also wir könnten von daher schon ein bisschen den Optimismus stärken, es wächst sich aus. Wenn es nun nicht so wäre, dass das, was sich hinter Proseminar und Seminar verbirgt, auch eine abgewandelte Art von Vorlesung ist. Vereinzelt ist es noch so, die erste Sitzung, da werden die Referate verteilt, dann ist es dann der Student, der referiert, oder die Studentin. Ich rede jetzt natürlich von Universitäten außerhalb von Frankfurt. Ja, hier ist das sicher alles schon ganz anders. Ja, gut. Also auch der fragend entwickelnde Unterricht ist ein Frontalunterricht. Freundlicherweise durchsetzt mit ein paar Fragen von dem Lehrer. Also wir müssen da schon sehr vorsichtig sein. Aber trotzdem, es ist so ein Trend altersabhängig. Dann kann man natürlich sagen, es hat was zu tun mit der Statusgruppe, der man angehört. Das haben wir ja schon immer vermutet. Professoren lesen gerne selbst vor. Vielleicht auch deshalb, weil sie sich so die Kernveranstaltungen rauspicken. Und im Proseminar sehen wir halt verstärkt Leute mit Magister- und Masterabschlüssen. Und dann die Promoventen, die liegen da irgendwo zwischendrin. Also es ist eine professorale Angewohnheit, das Vorlesen. Das könnte man schon sagen. Und das Letzte, glaube ich, ist, das ist Folgendes. Natürlich, wir haben es ja fast vermutet, in den Sozialwissenschaften ist das Proseminar das die am meisten vertretene Form. Und in der Technik, in den Technik- und in Naturwissenschaften, Medizin und so, ist es die Vorlesung. Das ist natürlich, das habe ich letztens meinen Kollegen hier vermittelt, ja. Da gab es eine vehemente Diskussion an der Universität. Wir sind eine technische Universität. Und natürlich ist das so, dass die dann auch dort, wo sie beginnen, das zu durchschauen, merken sie, fühlen sie sich ertappt dabei, dass sie an einer völlig, wie soll ich sagen, unwirksamen Lernkulturform festhalten. Und an der Stelle müssen wir Ihnen als Veränderungsspezialisten natürlich anerkennend, wertschätzend begegnen. Wir dürfen nicht drohen und sagen, na du Depp, was machst du da? Sondern wir müssen Sie, die Elektrotechniker, die Maschinenbauer begleiten, weil das sind keine gelernten Didaktiker. Akzeptanz müssen wir erarbeiten, das werden Sie als Thema auch haben. Wie erarbeitet man, sichert man Akzeptanz als Lehr-Lern-Spezialist, der dann auch natürlich andere Distribuierungsformen wie E-Learning in den Blick rückt. Ja, man wird vorschnell als oberlehrerhaft empfunden, ja, weil die sich natürlich ertappt fühlen. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. So, damit kommen wir mal zu dem Hauptargument. Oder was sagt die Lehr-Lern-Forschung? Da geht es mir so wie mit der Konstruktivismus-Debatte. Man kann das beliebig lang rauf und runter drehen, jahrhundertelang die gleichen Argumente austauschen und sagen, ach Gott, das wiederholt sich alles. Nein, es gibt ein verpflichtendes Argument, was für den Konstruktivismus und die konstruktivistischen Lerntheorien spricht. Maturana sagte, un argumento para obligar, ein verpflichtendes Argument. Da können wir uns nicht von wegstehlen. Und so eins habe ich Ihnen hier mitgebracht. Schauen Sie mal, das natürlich ist doch Wahnsinn, wie das den Lernprozess unterstützt, ja, dieses allmähliche sich entfalten von textlichen Zusammenhängen. Das erste Argument ist sozusagen von Gerhard Roth. Ich habe 2 Hirnforscher dabei, der ganz deutlich sagt, Vermitteln von Wissen gibt es eigentlich gar nicht. Da gibt es die Vorstellung aus der Predigtwissenschaft im Übrigen, ja, das kommt aus der Verkündigung, aber den Sachverhalt gibt es nicht. An dem Sachverhalt haben wir sehr viel Zweifel im Augenblick. Ja. Er sagt, es ist ein Missverständnis. Und ich lese Ihnen jetzt nicht alles vor, Sie können es ja selbst lesen, ich lese Ihnen mal nur das Unterste vor, seine Konsequenz. In einem Artikel mit Frau Lück in der Zeitschrift Weiterbildung sagt er, Bedeutungen können gar nicht vom Lehrenden auf den Lernenden direkt übertragen werden, sondern sie müssen vom Gehirn des Lernenden konstruiert werden. Punkt. Das hat Piaget schon gesagt. Er hat gesagt, er hat es poetischer ausgedrückt, der hat gesagt, Inhalte müssen vom Grunde der Seele des Lernenden selbst erzeugt werden. Und das ist jetzt auch hier so. Während ich rede, verbreite ich einige Stoffe, sage ich mal, also auch Wortfolgen. Aber wie Sie das füllen, wie Sie sich dem anschließen oder sich in Distanz bewegen, hat sehr viel mit Ihnen zu tun. Und da sind die Beharrungskräfte natürlich in unserer Kognition und Emotion sehr viel größer als die Bereitschaft, sich überzeugen zu lassen. Ich spitze es mal zu ein Stück weit. Als Erwachsenenbildungswissenschaftler, ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der sich überzeugen lässt. Richtig überzeugen lässt, aufgrund eines besseren Argumentes sagt, okay, für dahin handle ich anders. Habe ich noch nicht getroffen. Also ich habe Menschen getroffen, gibt auch Untersuchungen dazu, die nach dem Motto dann immer wieder handeln, ich möchte so bleiben, wie ich bin, du darfst. Ja, so. Also, da müssen wir uns mit auseinandersetzen. Wenn Vermittlung nicht möglich ist, wenn das sozusagen ein altes Denken in unseren Köpfen ist, was machen wir denn dann? Das ist die Frage, um die es geht. Gut, das war der erste Streich. Der zweite Streich, dann habe ich natürlich, das muss man einfach, man muss auch den Herrn Spitzer mitbringen, unseren Talkshow-Hirnforscher, der sagt das immer ein bisschen frecher noch. Ja, der sagt, hier, vermitteln kann man eine Mietwohnung, vielleicht sogar eine Heirat, Stoff jedenfalls kann man nicht vermitteln. Ja, das sagt Spitzer. Spitzer geht noch viel weiter, wie viele Hirnforscher, und der sagt, während wir durch die Wirklichkeit torkeln und meinen, uns zu verständigen, sind wir ausschließlich mit uns selbst beschäftigt. Was ist also Kompetenzentwicklung? Was ist akademisches Lernen? Wenn wir diesen Sachverhalt des mit sich selbst beschäftigt Seins mal wirklich in Rechnung stellen. Wie müssen die Lernräume beschaffen sein, in denen dann diese mit sich selbst beschäftigten Subjekte trotzdem sich abarbeiten an Dingen? Nicht, weil wir sie zwingen und ihnen keine andere Wahl lassen, sondern weil der Mensch das eben tut. Menschen sind lernende Tiere. Das hat Herr Spitzer auch herausgefunden. Das war jetzt für mich als Pädagogen und pädagogischen Anthropologen nicht überraschend. Wenn man sich fragt, was unterscheidet den Menschen von den anderen Big Five, dann ist es seine Lernfähigkeit, ganz schlicht und einfach. Der Mensch ist das lernende Tier. Man kann nicht nicht lernen. Lernen heißt, neue Anforderungen analysieren, mit den vorhandenen Konzepten natürlich, schauen, ob es funktioniert und wenn nicht, Konsequenzen daraus ziehen. Das ist etwas, was der Mensch schon immer kann. Übrigens, meine Damen und Herren, schon immer heißt schon die letzten 300.000 Jahre, wie man neuerdings die Geschichte des Homo sapiens ja zurückdatiert, 300.000 Jahre zurück. Und nicht erst seit 2000 vor Christus, als wir erste Ansätze eines formalisierten Lernens hatten. Also es sind ein paar Sekunden Menschheitsgeschichte, wo wir diese Schnapsideen entwickelt haben, die wir da haben. Die erste grundlegende Schnapsidee ist, das Beste, was einem Menschen passieren kann für seine Entwicklung, ist, dass er einen Lehrer hat, der ihn führt. Hochinteressant. Seit wann haben wir das? Interessant, ja. Seit wir dieses Wort auseinandergerissen haben, was ursprünglich eins war. Lehren und Lernen ist ursprünglich ein Wort im Indogermanischen. Im Griechischen sowieso, wie die Altphilologen unter uns wissen. Das ist, wobei ich nicht sagen will, dass sich das lohnt, ein Altphilologe zu sein. Überhaupt gar nicht, ja. Das ist auch so eine Schnapsidee, auf die ich aber jetzt hier nicht eingehe, dass die Auseinandersetzung mit alten klassischen Inhalten eine besondere Bildungswirkung haben. Vergessen Sie es. Nein, die Griechen haben gesagt, Didaskein heißt Lehren und Lernen. Daher kommt das Wort Didaktik als die Kunst des Lehrens. Da sehen Sie schon die Verkürzung. Nein, die Didaktik ist, wie wir auch sagen würden, eine Art Subjektwissenschaft, wie der Mensch lernt. Man muss keinen Lehrer haben, um zu lernen. Jedenfalls mehr als 300.000 Jahre zurück nicht. Und wahrscheinlich haben die vorher auch schon gelernt, die Primaten, ja. Was war da für eine Interessenlage im Hintergrund wirksam, dass man einen Wortschatz letztlich auch gestiftet hat, der die Menschen unter Kontrolle bringt in ihrem Lernen? Gelernt wird das, was ich dir zumute. Und dann machen die Subjekte das ja sogar, ja, weil der Mensch ständig lernt. Aber nicht nur, wenn man lehrt, aber auch, wenn man lehrt. Ja. Deshalb ist die Frage, auf die das Ganze ja zuläuft, Sie merken es ja schon, ist, wie wir diesem Sachverhalt der Lernfähigkeit durch die Art und Weise, wie wir unsere Vorkehrungen gestalten, wie wir dem Rechnung tragen können. Mein Kollege und Freund Horst Siebert hat gerade vor ein paar Wochen ein Buch rausgebracht, wo er diesen Slogan, den er schon immer verwendet hat, als Titel nutzt. Menschen sind lernfähig, aber unbelehrbar. Studenten sind lernfähig, aber unbelehrbar. auch wenn einige hier Lehrende da jetzt so gucken, als hätten sie da Zweifel dran an der ersten Hälfte des Satzes. Studenten sind lernfähig, aber unbelehrbar. Dann wäre das ein ganz anderer Vortrag. Dann würden wir fragen, seit wann haben Sie das und wie haben Sie dieses Bild über Studierende in sich erzeugt und was haben Sie davon, was schadet das? Aber das ist ja nicht das Thema. Also, was wir brauchen, das steht hier, sind Lernkulturen als Aneignungskulturen, als Aneignungs- und Förderkulturen beziehungsweise als Kompetenzentwicklungskulturen. Ich lasse es mal so allgemein erst im Raum stehen. Wir werden nachher ein bisschen näher drauf gucken. Es gibt durchaus Institutionen in Deutschland, die im Augenblick dabei sind, sich ganz anders zu organisieren und zu inszenieren als lernförderliche Instanzen. Dabei ist es durchaus so, dass man ein Stück weit wieder rehabilitiert auch die Lernchance in der Auseinandersetzung von Wissenschaft. Aber wenn man das wie Dieter Lenzen macht, über den ich fürchterlich erschrocken war, dass er sagt, wir müssen mit Humboldt zurück in die Zukunft, dann kann ich sagen, also bitte so nicht, ja. Mit Humboldt nicht. Ich komme gern darauf zurück, ja. Humboldt hat auch eine ganze Reihe von Schnapsideen gehabt, die sich wie nicht belegen lassen. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. So. Von der Wissensvermittlung zur Kompetenzentwicklung. Sie drängt ja auch die Frage, was ist eigentlich Wissen und Kompetenz, ja. Viele meiner Kollegen sagen dann, nachdem wir dieses Buch geschrieben hatten, Wissen ist keine Kompetenz mit Erpenbeck, ja, sagen die, also Herr Arnold, es kommt doch schon aufs Wissen an bei meinen Studenten. So als hätten wir das in irgendeiner Form geleugnet. Und Erpenbeck sagt zu Recht, schon sehr früh, Wissen führt zur Qualifikation. Das ist das, was man an den Prüfungen zeigt und wo eine Instanz sagt, okay, er hat die Voraussetzung. Beides ist noch keine Kompetenz. Aber schon diese inklusive Fassung zeigt, natürlich kann man nicht kompetent sein, ohne Wissen zu haben, völlig klar. Zumal nicht in einer Wissensgesellschaft. Wir haben Wissenschaft, Wissensstandards und so, das ist völlig okay. Aber man kann viel wissen und nichts können. Natürlich, an vielen Universitäten, sicherlich auch wieder außerhalb von Frankfurt, ist es so, dass Studierende, wenn man sie nachher fragt, was hat dir dieses Studium jetzt gebracht, dieses Studium der Sozialwissenschaften, dann kommen keine einschlägigen Statements. Dann kommen Statements, die heißen, es hat mir die Fähigkeit gebracht, strukturiert zu arbeiten. Naja, okay. Ja. Oder mich mit neuen Sachverhalten zu beschäftigen. Hätte auch an die Kunstakademie gehen können. Ja, wir sind da relativ wirkungslos noch oder wirkungsarm, sage ich mal. Warum? Weil wir auch keine konkreten, kompetenzprofilierten Vorstellungen darüber haben, was bei einem sozialwissenschaftlichen Studium hinten rauskommen soll. Um mal den großen Systemtheoretiker Helmut Kohl zu zitieren. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Ja? Nach dem Grundsatz müssen wir hier mal unsere ganzen Institutionen auf den Prüfstand stellen. Also, es geht darum, es ist ein Inklusionsverhältnis. Wissen ist ein notwendiger Bestandteil von Kompetenz. Der europäische Qualifikationsrahmen sagt, Kompetenz ist die Fähigkeit, selbstständig und verantwortlich neuartige Situationen zu bewältigen. Selbstständigkeit, Verantwortlichkeit. Und dazu braucht man natürlich Wissen, weil es muss sachgemäß gestaltet werden. Aber das Wissen alleine stiftet noch keine Kompetenz. Ich zitiere manchmal meine Tochter, aber das darf ich eigentlich öffentlich gar nicht, die sehr gut Psychologie abgeschlossen hat und dann zu mir sagte in einem Gespräch, du Papa, ich kann gar nichts. Und es stimmte. Ja, es stimmte. Und wer, denken Sie mal so an sich, wer hätte nach dem Studium sagen können, ich kann gar nichts. Ich hatte Diplompädagogik abgeschlossen, ich konnte gar nichts. Ich hatte das Glück, dass ich in die Bildungspraxis gegangen bin, 5 Jahre, da habe ich ganz schön viel gelernt. Ja. Also was haben wir da eigentlich als fortgeschrittene Industrienation für tertiäre Bildungseinrichtungen? Das ist wirklich eine Frage, über die es sich nachzudenken lohnt. So, und dann haben wir uns mit Erpenbeck an einer Stelle getroffen, dass Erpenbeck und ich auch wirklich sagen, um Kompetenzen zu schmieden oder reifen zu lassen, braucht man eine Emotionalisierung. Erpenbeck sagt immer, emotionale Labilisierung. Ohne das lassen sich tief verwurzelte Möglichkeiten zu handeln, darum geht es ja bei den Kompetenzen, nicht wirklich anders einspuren, als wir sie früh eingespurt bekommen haben. Die Frage, um die es geht, ist die Frage nach der emotionalen Labilisierung. Und zwar nicht durch Angst und Schrecken, sondern durch andere Stoffe. Und wenn Sie jetzt so versuchen, einen Hintergrund zu bekommen, wie Lernkulturen der Zukunft aussehen könnten, haben Sie eine erste These. Es geht, nehmen wir noch mal hier die Frankfurter Schule der Erwachsenenbildung beim Schopfe, Aneignungsorientierung, Jochen Kade, Dieter Nittel und vielen anderen. Ein Konzept, im Übrigen so nebenbei bemerkt, als Fußnote, was auf Galperin zurückgeht in der Sowjetpsychologie. Der komplizierte Vorgang, was passiert wirklich, wenn Menschen sich etwas aneignen? Ich sage meinen Studenten oft, sie kennen das doch, das ist dieses in My Fair Lady, mein Gott, jetzt hat sie's. Ja? Meine Kollegen sagen mir auch, letztens erzählte mir ein Kollege, ich kann es auch nicht genau beschreiben, aber manchmal ist es wie ein Groschen, der fällt, und dann sage ich so, jetzt redet er wie ein Informatiker. Ja, so, zack, die merken das. Das ist Aneignung. Und das Einzige, was uns bleibt zu tun, ist Zugänge gestalten. Wir müssen den Studenten nicht wie im Mittelalter die Sachen vorlesen, auch nicht, wenn wir das in freier Rede tun oder in vermeintlich freier Rede. Es soll ja Kollegen geben, die auch einen Prompter benutzen, ne? So ein Teil da, wo man durchguckt. Ach nein, das war der amerikanische Präsident, Entschuldigung. Wir müssen nicht alles erzählen, wenn alles irgendwo verfügbar ist. Von Bill Gates wird zitiert, er hat gesagt, wenn demnächst alle Top-Vorlesungen der Welt bei YouTube sind, ist das der Untergang der Universitäten. Und er hat recht. Ja, wenn es die Universitäten sind, die wir im Augenblick überwiegend haben, mit 70-80% Vorlesungen wie die technischen Universitäten in Deutschland. Wir müssen, das Einzige, was wir tun können, ist Selbstlernen fördern und fordern. Wir müssen den Studenten nicht auf jede von ihnen gestellte Frage antworten. Wir können auch sagen, guck doch mal selbst. Ja? Ownership stärken, das sagt man so halb Englisch heute. Im Grunde genommen heißt das, wir lassen das Lernen dort, wo es hingehört. Menschen lernen und lernten schon immer alleine. Natürlich wird ihnen das vielleicht abgewöhnt oder sie verlieren den Glauben daran, dass sie es sind, die lernen. Aber keineswegs überall. Ja? Vor allem Frankfurt scheint da ein gutes Pflaster zu sein. Da gibt es ja sogar Leute, die überhaupt nicht formelle Bildungsabschlüsse erworben haben und ganz dann im Alter doch irgendwie Gastprofessor in Princeton, glaube ich, wurden. Joschka Fischer, ja, einer meiner Lieblingsbeispiele. Der hat etwas gekonnt, was er gar nicht hätte können dürfen. Nämlich Bundesaußenminister. Ja. Daran sehen Sie doch, hier schlägt jetzt mein altes berufspädagogisches Herz, fängt hier an zu schlagen an der Stelle. Nicht nur die Titel dokumentieren, was wir können. Nicht nur die Beschäftigung mit klassischen Inhalten, nicht nur das Verweilen auf der Alma Mater bringt uns das, was Bildung eigentlich meint. Nämlich sachverständig, verantwortlich, Probleme zu lösen. Auch die Berufsbildung. Ja, darauf komme ich noch zurück. Also das können wir eigentlich tun, so in diese Richtung können wir marschieren. Zugänge gestalten, wir müssen nicht alles selber erzählen, wenn es schon bei YouTube ist. Selbstlernen fördern und fordern wie. Sie haben gemerkt, ich sage an der Stelle noch gar nichts über E-Learning. Ownership stärken und dann Erleben organisieren, weil es geht um Emotionalisierung. Natürlich organisieren Hochschulen Erleben, häufig im negativen Sinne, nämlich Angst, sich nichts zutrauen, Demütigungen ertragen. Wenn ich meine Studenten frage, wer von ihnen ist an der Hochschule niemals gekränkt worden, dann meldet sich keiner. Ja? Und es ist manchmal geradezu ein Ritual, wie gesagt, wahrscheinlich an anderen Hochschulen, dass der Professor sagt, schauen Sie mal nach rechts von sich, schauen Sie mal nach links von sich, diese werden am Ende des Studiums nicht mehr da sein. Das ist Angstsozialisation pur. Diese Art von Emotionalisierung meine ich nicht, sondern ich meine die Emotionalisierung, wo es darum geht, den Glauben in die eigene Kraft zu stärken, den Glauben an die Fähigkeit, etwas aus sich heraus zu entwickeln. Das ist nämlich Kompetenzentwicklung, ja. Also, da haben Sie so ein bisschen das aufgespannt, den Hintergrund, um den es eigentlich geht, wenn wir darüber nachdenken, was wir in Zukunft tun sollen. Kommen wir auf Karl Marx zurück. Ja? Karl Marx soll beim Zusammenbruch des Ostblocks gesagt haben, sorry guys, it was just an idea. Jetzt, ich träume davon, daraus ein Kippbild zu machen. Wilhelm von Humboldt. Er hat gesagt, Bildung ist zweckfrei. In dem Moment, wo Bildung anfängt, sich um die niedrigen Belange des Lebens zu kümmern, nämlich für Erwerb vorzubereiten, wird Bildung unrein. It was just an idea. Habe ich mir halt so ausgedacht, der kleine Wilhelm, ja. folgenreich natürlich. Und man könnte bildungssoziologisch deutlich machen, warum die das so gedacht haben. Aber schauen Sie nur mal sich an, wie das auch Sie beeindruckt hat, beeinflusst hat in Ihrer Selbsteinschätzung, in Ihrer Vorstellung von dem, was Bildung ist. Natürlich ist das nicht Bildung. Viele schlaue Männer haben das dann auch im Nachhinein herausgearbeitet, auf die ich hier nicht eingehen kann. Theodor Litt, das Bildungsideal der deutschen Klassik und die moderne Arbeitswelt. Er hat gesagt, schaut euch bitte jetzt die historische Situation an, nach dem Nationalsozialismus. Wer erwartet hätte, dass diese Art von Bildung Wall- und Schutzwehr gegenüber moralischer Verrohung hätte sein können, hat sich bitter enttäuscht gesehen. Und hört auf, herunterzublicken auf die berufliche Bildung. Im Augenblick ist eine Entwicklung im Gange, meine Damen und Herren, dass wir mit Fug und Recht sagen können, die Hochschulen müssen von der beruflichen Bildung lernen. Fritz Böhle vom Wissenschaftszentrum hat einen entsprechenden Artikel geschrieben, da ist er mir just zuvor gekommen, den hätte ich gern selber geschrieben. So denke ich schon sehr lange. Die berufliche Bildung hat viele dieser hier in dieser Lernkulturstruktur angelegten Elemente schon längst entwickelt. Ja? So. Sie können auch, jetzt kann ich das nicht weiter vertiefen, Klafki als Kippbild. Also wer das kann handwerklich, Marx, der zu Humboldt wird und dann zu Klafki. Das wäre toll, ja. Klafki. Es gibt verschiedene didaktische Faktoren, die den Lernprozess prägen. Ziele, Inhalte, Methoden und Medien. Aber die Inhalte haben einen Primat. It was just an idea. Seit wann hat er das? Ich kann es Ihnen sagen. Das hat er, weil er bei Erich Weniger Assistent war. Und er hatte das auch. Die Überschätzung der Inhalte. Wenn wir anfangen zu denken, was ist überhaupt ein Inhalt? Dann kommen wir sowieso ins Schleudern. Inhalte haben keine bildende Wirkung. Sie gehören, denken Sie nochmal hier an diese Abbildung, dazu. Wissen, Qualifikation, Kompetenz, Emotion. Gut, wenn ich ja mal so eine Art Zwischenzusammenfassung machen darf. Wir haben herausgearbeitet für uns, wenn wir fragen, welche Faktoren sind denn sehr wahrscheinlich hilfreich damit, dass nachhaltige Lernprozesse in Gang gesetzt werden können, dann kann man sagen, es sind die hier genannten. In eine ähnliche Richtung gehen auch die Ergebnisse von Reimann und Mandl aus München und vielen anderen. Und zwar ist das eine Muss-Palette. Das muss alles vorkommen. Und daraus folgt, wir müssen die Frage der Distribuierung neu denken. Bis hin zu diesen Flipped Classroom-Ideen, dass man sagt, okay, das eigentliche Vermitteln wird durch Erarbeitung der Leute zu Hause ersetzt. Da machen wir ja schon ungeheure Dinge. In Kaiserslautern seit jetzt über 20 Jahren haben wir Studiengänge eingerichtet, wo man einen Masterabschluss einer Akkreditierten erwerben kann, ohne dass man den Professor wirklich getroffen hat. Die damit verbundene tiefe narzisstische Erschütterung habe ich dann mit einem Therapeuten bearbeitet. Ne? Und die Uni Kaiserslautern hat in diesem Semester, ich darf das an der Uni Kaiserslautern gar nicht sagen, aber hier schon, wir haben mehr Masterstudierende in Fernstudiengängen immatrikuliert als die gesamte Universität im Erststudium. Wir sind die einzige Universität in Deutschland, die in nennenswerten Umfang beides hat. Verschiedene Modalitäten des Lehrens und Lernens. Presence Mode, Distance Learning Mode. Und ich führe im Augenblick ein, dass wir aufhören, von Fernstudium zu reden. Und auch vom Präsenzstudium. Weil das Studieren findet im Kopf statt. Egal, wo der Mensch ist. Ob nah oder fern. Und im Cyberspace ist Nähe und Ferne auch nicht mehr das, was es einmal war. Ein Joke von mir ist immer, meine eigentlichen Fernstudenten sind die in der Reihe 5, 6, 7, 8, 9, 10 im Hörsaal sitzenden Präsenzstudenten, die sind fern. Und die Fernstudenten in Argentinien oder wo auch immer sind nah. Wir haben ein Masterprogramm in Eritrea durchgeführt, weit weg. Ein ganz spezielles Land im Übrigen, aber die waren insofern nah, als wir ständig mit ihnen in Kontakt waren. Gut, wir müssen Distribuierung neu denken. Ja, wir müssen es nicht mehr sagen. Wir müssen Multimode-Ansätze verfolgen. Also der Student kann on-campus kommen, muss aber nicht. Er kann doch off-campus lernen. Er kann auch ganz off-campus sein, wenn das sich vom Studium her machen lässt. Es gibt Studiengänge, da müssen die in Laborphasen und so. Okay, aber da eben nicht. Auf alle Fälle, wir überlassen es dem Studierenden. Es gibt solche Multimode-Universities in USA, Australien. Wir haben uns die angeschaut. Und wir haben eine Art Plattformstrategie entwickelt. Ich sage Ihnen das mal, wir haben ja mehr, ich glaube mittlerweile fast 20 Studienangebote und wir können aus dem Regal unserer Module, natürlich gibt es so ein Regal nicht, aber nur als Idee, können wir ratzfatz neue Studiengänge kombinieren, zusammenstecken, dann überarbeiten, ein bisschen abschleifen und so haben wir dann, da können wir auch experimentieren. Wir sind vor einem Jahr mit einem Masterprogramm Organisationsentwicklung auf den Markt gegangen. Ich habe gesagt, okay, versuchen wir mal. Das ist eigentlich eine alte Idee, ist nicht mehr so das, was im Augenblick groß nachgefragt wird. Und es ist eine Wahnsinnsnachfrage da. Und das wiederum gibt uns Gelder, um das Ding richtig top aufzusetzen. Top aufsetzen heißt bei uns, wir machen mehr, als wir eigentlich können, sage ich immer. Ja. Und das machen wir besser als die, die es angeblich können. Nicht, weil wir so genial sind, sondern weil wir zum Beispiel im Bereich Organisationsentwicklung mit den Menschen in Deutschland und international zusammenarbeiten, die ausgewiesene OE-Spezialisten sind. Die verankern wir sozusagen akademisch an der Universität. Wenn es gut läuft, haben wir auch noch einen einheimischen Professor, der dafür den Hut aufsetzt, aber das muss nicht sein. Wir haben bestimmt 10% Studiengänge, wo wir mit Partneruniversitäten zusammenarbeiten. Wir sind dabei, jetzt auch so ein E-Learning-Master vielleicht zusammenzuschrauben, wo wir mit der Universität der Großregion, so heißt die, also Luxemburg, Frankreich und Deutschland, zusammen ein solches Programm mit E-Learning-Spezialisten, die es an diesen Universitäten gibt, aufstellen. Gut, das ist die Plattformstrategie. Die Plattformstrategie ermöglicht uns auch viel flexibler zu werden im Blick auf Bedarfe, als wenn Sie die starre Struktur einer Hochschule haben, die nur das anbieten kann, was sie berufen hat. Ja? Der Erhard Meuler, ein Erwachsenenpädagoge, hat immer von der vom Oberkellner-Syndrom gesprochen. Ich tische das auf, was ich gekocht habe, nicht was du essen willst. Davon müssen wir weg. Ja? Gut. Und das Dritte, Assisted Learning, da steht jetzt etwas Diemersteiner Selbstlerntage. Diemerstein ist ein Tal in der Nähe von Kaiserslautern. Ich habe schon dafür plädiert, dass wir das umbenennen und sagen Diemerstone Valley, hat sich aber nicht durchgesetzt. Ja? Eine alte Villa der Universität, da führen wir alle Studierenden hin, alle, Präsenzstudenten auch, und trainieren mit ihnen paradoxerweise, wie sie ohne Training zurechtkommen. Selbstlerntraining ist ja ein Widerspruch in sich, wie übrigens Bildung ja auch schon ein Widerspruch in sich ist. Bildung ist die Führung des Menschen zur Selbstführung. Aber das geht, darüber können wir gern diskutieren. Also bevor Sie überhaupt an E-Learning und solche Fragen rankommen, für mich ist E-Learning eine Distribuierungsform, übrigens eine sehr komfortable, eine viel intelligentere, als in einen abgedunkelten Raum zu gehen und sich da in eine Bank zu setzen. Bevor Sie sich an diese Fragen rannehmen, müssen Sie sich um die Lernfähigkeit der Studierenden, der Lerner kümmern. Und das geht durch paradoxe Angebote. Die Fernakademie Hamburg hat so einen Selbstlernführerschein für ihre Teilnehmer eingeführt. Erst müsst ihr den Selbstlernführerschein machen, dann könnt ihr überhaupt hier sinnvoll vorankommen. Diese Selbstlerntrainings sind wie eine Art Gegensozialisation. Plötzlich müssen die Studierenden die Gelegenheit haben, verwundert festzustellen, dass sie hier eine Rolle spielen dürfen, dass es um sie geht. Dass sie als lernfähige Menschen angeschaut werden, ist schon interessant. Ja? Und das Feedback ist immer gleich von den Studenten, die sagen, also wir haben auch im Fachbereich Informatik und vielen haben wir das jetzt so verankert aufgrund des Feedbacks der Studierenden, dass die da Credit Points für bekommen. Das gibt dem Ganzen nochmal einen Aufwind. Das Feedback ist immer das Gleiche. Die sagen, wenn ich gewusst hätte, was mich hier erwartet, wäre ich nicht gekommen. Aber ich muss Ihnen euch ehrlich sagen, dadurch, dass ich jetzt hier war, es war das Beste, was ich überhaupt an dieser Universität erlebt habe. Schönes Feedback, ne? Gut. Also dieses ist so ein bisschen das, worum es eigentlich gehen muss. Darauf kann ich nicht wirklich eingehen. Das ist eine komplizierte Abbildung, die sagt, wir schreiten eigentlich von unten rechts nach oben links vor. Bislang waren wir in einer Welt der stärkeren Input-Orientierung, des Input-Aberglaubens. Wir haben gedacht, um Lernen zu ermöglichen, muss man Input organisieren. Die ganze Didaktik der deutschen oder abendländischen Entwicklung ist eine Input-Didaktik, nur mal nebenbei bemerkt. Wir haben überhaupt keine richtige Didaktik, die den Outcome, vom Outcome her denkt. Das ist das, was da oben links sich abzeichnet, am Hintergrund hochfährt. Das ist auch die Bologna-Reform, die viel besser ist als ihr Ruf. Leider kann ich jetzt hier zu Bologna nicht viel sagen. Nur glauben Sie nicht den Unkenrufen und Zuschreibungen, die Sie bei Dieter Lenzen und anderen lesen. Die Bologna-Reform hat uns das deutlich vor Augen geführt, was an Fragwürdigkeiten im Hochschulsystem schon immer drin war. Punkt. Und alles andere, dass man sagt, die sind schuld, damit das entstanden ist, das ist systemisch falsch gedacht. Der Gerhard Roth sagt, das ist die Illusion der falschen Ursachenzuschreibung. Aber da können wir in der Diskussion vielleicht ein bisschen draus schauen. Also wir müssen von dieser unteren Welt, wo es um Berechtigung und Ausbilden geht, hoch in eine Welt schreiten. Und da haben wir viele Schubkräfte. Bologna ist eine wesentliche Schubkraft, aber auch E-Learning-Möglichkeiten, Vernetzungsmöglichkeiten in eine Welt, wo das Subjekt mit seinen tatsächlichen Fähigkeiten im Fokus steht. Ja. Wo wir auch Kompetenzen prüfen, die da sind, obwohl sie gar nicht da sein dürften. Also wir würden heute Joschka Fischer ohne weiteres direkt ins Masterstudium zulassen, ja, obwohl der keinerlei formale Ausbildung hat abschließen konnte. Der ist im formalen Bildungssystem, nachdem da unten ist er gescheitert gewesen. Bei uns hätte er sogar noch Zulassungen bekommen. Wobei natürlich eine Frage ist, ob das im Sinne des informellen Lernens ist, dass man es jetzt formalisiert. Are we now going to formalize the informal sector? Ivan Illich, ja? Können wir diskutieren. So, also von daher, das sind so Konzepte, die uns da weiterhelfen. Wir sagen, natürlich braucht es Dialog, um zu lernen. Unterschätzt aber bitte nicht die Dialogfähigkeit der Studierenden. Seit wann habt ihr das eigentlich, dass ihr euch den Studenten so negativ zurechtlegt? Was hat das mit eurer Wahrnehmung zu tun? Und dann sagen die natürlich völlig hirnphysiologisch ungebildet, ja, das ist so, frag doch mal meine Kollegen. Ja, da muss man in eine innere Bildveränderung gehen. Und Struktur. Diese ganzen E-Learning-Facilities, die wir haben, die sind, was die Strukturierung anbelangt, sehr viel hilfreicher als das, was wir bislang an Universitäten hatten. Und im Zentrum muss die Autonomie der Lernenden stehen. Okay, wer da noch Fragen hat, kann das hier genauer nachlesen. Das ist jetzt der Werbeblock. Ja, es gab schon einen Werbeblock, den haben Sie gemerkt, wo ich Ihnen erzählt habe, dass wir in Kaiserslautern ganz viele Dinge machen, die eigentlich gar nicht sein dürften. Da sind wir aber gar nicht die Einzigen. Wenn Sie sich die Open University oder die offene Universität in Barcelona anschauen, dann sehen Sie, wie eine solche Zukunftsuniversität, Lifelong Learning University, wie die gebaut sein könnte. Ja, haben Sie das genau das Gleiche. Die haben über 20.000 Studierende. Und die sind alle nicht, wie man in der Pfalz sagt, nicht do. Die sind do, aber nicht do, sagen die Pfälzer. Ja? Das ist diese Konsequenz, die wir haben, wenn wir verstanden haben, wo Lernen stattfindet. Lernen ist eine Aneignungsleistung des Subjekts, unabhängig davon, wo es sich befindet. Und ich sage Ihnen mal was, das habe ich jetzt hier nicht vorbereitet. Es gibt wirklich revolutionäre Äußerungen im EU-Qualifikationsrahmen. Eine ist, wir müssen in Europa zu einem Bildungssystem voranschreiten, das sich löst davon zu sagen, wie lange warst du in einer Einrichtung, wie lange hast du dich da aufgehalten und welche Art von Einrichtung war das. Davon müssen wir uns lösen. Das wäre hier Input-Welt. Wir müssen hoch zu einer Outcome-Welt kommen. Und da wollte ich halt jetzt abschließend deutlich machen, dass für diese Outcome-Welt wir durchaus schon wesentliche Bausteine heute verfügbar haben und sicherlich auch hier durch die Aktivitäten in Frankfurt an der Universität, an vielen Universitäten haben wir Elemente verfügbar und es wird auch gar nicht mehr lange dauern, bis wir die Universitäten vollständig transformiert haben. Ich schätze so etwa 20, 25 Jahre. Gut, also einige Strategievorschläge. Das ist ein Konzept, wo ist er denn, der Herr Pape? Da hinten sitzt er, ja. Das kommt eigentlich von Herrn Pape, den ich hiermit auch begrüße. Ich habe ihm gesagt, da unten steht auch, sehen Sie, da unten ist die Quelle, Herr Pape, ja, wir klauen nichts, Quelle Pape, ja. Herr Pape ist ein Open-Content-Anhänger, Spezialist. Wir haben uns auch getroffen auf einer Tagung von der GIZ in der Akademie für, AIZ, Akademie für internationale Zusammenarbeit. Die GIZ ist ein international tätiges Konsortium, was sich international vernetzend um Bildung bemüht. Da findet vieles von dem bereits statt, ohne dass die Hochschulen das merken, worum wir uns vielleicht in ein paar Jahren mal bemühen. Ich habe letzte Woche in Berlin mit Repräsentanten von afrikanischen, asiatischen Universitäten zusammengesessen. Und da haben wir gesagt, okay, lasst uns doch mal hier auf der Basis eines Kompetenzprofils, auf das wir uns einigen, dazu komme ich gleich, lasst uns doch mal einen internationalen Studiengang zusammenstellen. Und der Herr Pape, der sagt Folgendes, ist durchaus anregend und weiterführend. Bislang haben wir so gedacht, Content ist im Vordergrund. Ich habe ja schon gesagt, Herr Klafki, seit wann hat er das? Womit ich dem lieben Herrn Klafki wirklich nicht zu nahe treten will. Der hat Verdienste ohne Ende. Aber das Problem ist, dass er auch, wie alle Innovationen im Leben, hat er auch Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, dass wir die Inhalte überschätzen. Dass wir zu sehr an Inhalten festhalten, die schon übermorgen obsolet sind. Gerade, Sie sind Informatiker, nicht? In der Informatik. Mit meinen Informatikern diskutiere ich das immer. Die Verkürzungszeiten, die Veralterungszeiten sind unglaublich eng geworden in der Informatik. Und obsolet heißt, da spielt das keine Rolle mehr. Da können Sie sich auch nicht rausreden mit dem alten Argument, selbst wenn keiner mehr Latein redet, außer im Vatikan, es macht nichts, weil wenn du dich damit auseinandersetzt, hilft dir das zum Erwerb anderer weiterführender Sprachen. Das ist gelogen, sage ich Ihnen als Erziehungswissenschaftler. Natürlich lernt man romanische Sprachen leichter, wenn man Latein gelernt hat, aber ich verrate Ihnen was, wenn Sie Spanisch gelernt haben, haben Sie den gleichen Effekt. Lernen Sie Latein leichter. Ja? Okay, gut. Ich glaube, ich komme jetzt nicht mehr darauf zurück. Sie merken schon, ich habe lange in einem altsprachlichen Gymnasium zugebracht, ohne nachhaltige Bildungswirkung. Ich kann auch einen Satz auf Altgriechisch sagen, der heißt Entauten Exelaunein. Von da an ritten Sie weiter. Ja, so. Also Herr Pape sagt, diese Konstellation, wir haben also viel Content und wir haben Unterstützung. Das sind häufig 4, 5 Leute, je nach Universitätsgröße, die für Suizidprophylaxe zuständig sind, ja. Und das wird sich ändern. Ja? Harvard und andere Universitäten haben das schon längst gemerkt. Die haben gesagt, wenn wir nicht aufhören, uns über den Content zu definieren, gehen wir unter. Hier habt ihr unseren Content. Wir stellen den öffentlich zugänglich überall hin. Open Content. Ja? Da stimmt, habe ich mit ihm kurz geredet. Ich habe natürlich schon Hemmungen, meine ganzen Bücher gleich ins Internet zu stellen. Da stimmt das Geschäftsmodell noch nicht, aber da kommen wir vielleicht ran, ja. Aber das wird es sein. Wir müssen uns auch als Universitäten, müssen wir uns hier über das Unterstützungskonzept definieren. Nicht über die Inhalte. Und wir müssen wissen, A, was Lernen ist und B, welche Unterstützung es braucht, damit es als das stattfinden kann, was es ist. Eine Inside-Out-Aktivität, wie man heute sagt. Inside-Out. Lernen ist wie Atmen. Ja? Natürlich kann man einen anderen Menschen beatmen, aber nur in absoluten Notsituationen. Sonst atmet er allein. So ist das mit dem Lehren auch und Lernen. Die Menschen müssen nicht belehrt werden. Erwachsene sind lernfähig, aber unbelehrbar. Horst Siebert. Belehrung stammt aus einer gesellschaftlichen Situation, wo es als hochriskant empfunden wurde, dass Menschen von ihrer Lernfähigkeit profitieren. Plötzlich kommen die auf so abwegige Gedanken, wie dass man Königen Köpfe abschneiden kann. Wie gesagt, bekanntlich die Deutschen ja nicht. Die haben ja diesen Aufklärungsschub versäumt, andere schon. Ne? Paulo Freire wurde in Südamerika verfolgt, ein harmloser Pädagoge, Volkspädagoge wurde verfolgt, weil er diesen Gedanken aufgegriffen hat. So, was brauchen wir, um Lernen als Inside-Out, Kompetenzentwicklung zu fördern? Solche Dinge vielleicht hier, ja? Die Sie alle kennen, Learning Communities, Communities of Practice, soziale Medien einsetzen. Aber die Basis ist für mich dieses Kompetenzprofil. Das ist überhaupt der Punkt, wo ich auch den Hochschulen empfehle, den Fakultäten, denkt darüber bitte nach. Ansonsten haben Sie hier die ganzen Services, die Sie da drum stellen müssen. Natürlich läuft alles, um es abzukürzen, auf Aufgaben- und Situationsorientierung zu. Das ist nun, weiß Gott, nicht neu. Aber es wird nicht umgesetzt. Wir sind dabei, im DISC alle unsere Studienangebote, unsere Studienmaterialien, alle situationsorientiert neu zu strukturieren. Ja? Am Anfang eine komplexe Aufgabensituation und dann die Inhalte, die man notwendigerweise ja behandeln muss, immer im Blick auf diese Situation. Dann mit Selbsterschließungstools die Sachen zu spicken. Wir sind richtige Tooligans geworden mittlerweile, ja. Tools sind paradoxe Instrumente, die von den Subjekten so verwendet werden, wie sie halt verwenden, ja. Aber sie können zur Aufrauung und zur Anregung von Selbstlernaktivitäten nützlich sein, wie ich aus vielen Experimenten weiß. So, das brauchen wir. Die digitalen Lernumgebungen sind eigentlich die Mittel der Wahl, um vielfältige Anregungsmöglichkeiten zu schaffen für das, was ohnehin stattfindet, nämlich die selbstgesteuerte Aneignung. Okay. Hier, das sieht jetzt ein bisschen kompliziert aus, aber da habe ich Ihnen mal ein Beispiel eines Kompetenzprofils mitgebracht, was Kolleginnen und Kollegen von mir im Rahmen eines großen Projektes, was wir haben, mit der Fachhochschule Kaiserslautern zusammen entwickeln wir die offene Kompetenzregion Westpfalz. Und der ein wesentlicher Punkt ist, wir entwickeln für Studiengänge Kompetenzprofile. Das heißt, wir verwickeln die Fakultäten, aber nicht nur die Fakultäten, aber doch in erster Linie, in Diskussionen über die Frage, sagt uns mal bitte, was hinten rauskommen soll. Und da dürfen wir auch die Kollegen nicht unterschätzen. Die sind ja nicht alle nur abgehobene Elfenbeinturminsassen, sondern viele Professoren kommen natürlich aus der Praxis, sind ständig in der Praxis. Hier in diesem Studiengang sowieso, es geht um den Studiengang Management von Sozial- und Gesundheitseinrichtungen. Und da haben wir mit denen gerungen. Einer der Studiengangsleiter, der Professor Schubert, war vorher Professor, jetzt leitet er ein großes Klinikum in Luxemburg. Also die verstehen schon was dafür. Und dann haben wir ihnen abgerungen, dass die sagen, okay, dazu müssen die in der Lage sein. Das ist mein Tipp. Wir haben gleichzeitig dann mal im Alleingang haben wir ein Kompetenzprofil entwickelt für Sozialwissenschaftler. Das habe ich sozusagen top-down am grünen Tisch in der Diskussion mit Kollegen entwickelt. Habe ich in meine Fakultät mal so hineinpurzeln lassen. Ein Aufschrei des Entsetzens. Was bildet der sich jetzt ein? Will der mir sagen? Nein, wollte ich gar nicht. Ich wollte nur sagen, schaut, ihr müsst mal aufschreiben, worin unterscheidet sich ein wissenschaftlich professionalisierter Politikwissenschaftler zum Beispiel, von einem, der das am Stammtisch gelernt hat. Das war meine ganze Frage. Immer im Ohr, Papa, ich kann ja gar nichts. Ja? Da müssen wir von runter. Wir müssen glaubwürdig machen, dass Menschen in akademischen Lernprozessen in ihren Kompetenzen fortschreiten. Ich kann jetzt leider nichts dazu sagen, dass diese Kompetenzentwicklung stufenweise erfolgt, wie wir seit Herwig-Horst wissen, über die Lösung von Entwicklungsaufgaben. Ja? Das haben die AIZler in der GIZ detailliert zugrunde gelegt. Das sind psychologisch geschulte Menschen dort, die haben gesagt, okay, wir gucken mal, wie entsteht eigentlich so eine Professionalität, mit anderen Kulturen als Führungskraft umgehen zu können. Das ist nämlich eine Akademie, da werden Fach- und Führungskräfte für Entwicklungsländer vorbereitet. Und die haben nicht gesagt, okay, wir bereiten die einfach vor und kleistern die zu mit kulturellem Wissen und Sprachwissen. Nein, die haben gesagt, welche innere Entwicklung braucht es, damit jemand aus einer eher bornierten Haltung gut ist, was deutsch ist, ich übertreibe jetzt, ja, zu einer Haltung kommt, wo er wertschätzend vergleichen kann. Ein zentraler Begriff von Bernd Grever in dem Zusammenhang, wertschätzend vergleichen. Und dann sind sie sehr subtil rangegangen, haben gesagt, da wissen wir viel darüber, durch Lawrence Kohlberg und viele anderen, wie diese stufenweise Entwicklung einzuschätzen ist. Und ich sage immer was, wir sind in den Universitäten noch meilenweit davon entfernt, solche entwicklungspsychologischen Konzepte der Kompetenzreifung zu haben und zugrunde zu legen. Wir gehen einfach davon aus, natürlich nicht in Kaiserslautern, nicht in Frankfurt, aber andernorts, dass wir organisieren einfach die Schlaumeierei von mehreren berufenden Persönlichkeiten und das wird einen gigantischen Wissensimpact haben. Und dem ist nicht so. Da sind wir in anderen Bereichen wie in der Berufsbildung wirklich weiter so. Jetzt gebe ich Ihnen noch so ein paar Signale mal. Also wir haben zum Beispiel mal vor der Situation gestanden, dass wir sagen, als Fachbereich haben wir hier blau Fachgebiete, die machen alle in Präsenzstudiengängen mit. Und wir haben ein Profit Center, das DISC, das hat mittlerweile einen Umsatz von 2 bis 3 Millionen Euro pro Jahr. Das macht natürlich, ist ein Alleinstellungsmerkmal. Aber wir sind völlig losgelöst von den Präsenzangeboten, mit eigenen Angeboten unterwegs. Wenn Sie sich den Fachbereich an meiner Universität anschauen, da ist 1 Zentimeter Präsenzstudenten und 10 Zentimeter Fernstudenten. Wir sind der größte Fachbereich an der Universität. An einer technischen Universität ist der größte Fachbereich ein sozialwissenschaftlicher. Das erhöht die Beliebtheit nicht unbedingt, ne? Gut. So, und das haben wir gesagt, okay, warum ist das eigentlich so historisch bedingt, aber es gibt uns doch die Möglichkeit zu sagen, wir schieben das mal ineinander. Wo habe ich das denn? Habe ich das nicht mitgebracht? Ah ja, hier so, ne? Wir schieben das ineinander. Das heißt, wir nutzen Module und Studienangebote, die wir haben und integrieren die. Im Präsenzstudium kann man auch, ich habe ja gesagt, Fernstudium sagen wir nicht mehr, angeleitetes Selbststudium wählen als Studiermode. Und da sind wir im Augenblick so dabei, dass wir diese Versäulung versuchen zu integrieren. Wenn Sie an der Uni Frankfurt kaum solche angeleiteten Selbststudienformen haben, wäre natürlich die Möglichkeit die, dass man als zuständige Einrichtung hier Kombination, Kooperation mit anderen Fernuniversitäten oder Selbstlernuniversitäten organisiert, um auch dann so die Fakultäten mal in die Diskussion zu verwickeln, die das erstmal gar nicht wollen. Müsst ihr eigentlich wirklich genau das Gleiche anbieten wie in Darmstadt in der Informatik? Jetzt weiß ich nicht, ob die in Darmstadt eine Informatik haben. Müsst ihr das in Frankfurt auch und in Darmstadt? Warum macht ihr das? Machen die das in Darmstadt schlecht? Zum Beispiel die Einführung in die Informatik. Ist die wirklich ganz anders? Könnt ihr die nicht importieren? Solche Diskussionen müssen losgetreten werden. Da kann man nämlich sagen, okay, in Rheinland-Pfalz gibt es, glaube ich, 16 Professoren, die lesen Einführung in die BWL in den Fachhochschulen und in den Universitäten. Jeder macht das so auf seine Art. Wir nehmen einfach die zwei Besten und lassen die das top entwickeln. Und den Rest, die restlichen Ressourcen nutzen wir, um die Profile vor der jeweilig unterschiedlichen Universitäten zu stärken. Ja, das sind solche Profilbildungskonzepte. Also, wir müssen Multimode-Konzepte entwickeln, nicht mehr One-Mode, One-Best-Mode, Fernstudium, angeleitetes Selbststudium, Präsenzstudium und so weiter integrieren. Da unten spielen auch E-Learning-Umgebungen eine wesentliche Rolle. Wir lernen nicht nur On-Campus, sondern Off-Campus. Off-Campus ist natürlich Nutzung von diesen reichhaltigen Didaktisierungsmöglichkeiten, wie sie die Lernplattformen im Augenblick ja ermöglichen. So, Flipped Classroom oder Inverted Classroom, das habe ich ja schon gesagt. Vor- und Nachbereitung der Inhalte erfolgt zu Hause beziehungsweise in der Distanzphase. In Eritrea haben die Leute sich mit neuem, modernen Schulentwicklungsmanagement beschäftigt. Ganz allein, es war von der EU finanziert, dass wir die Texte haben auf Englisch neu entwickeln lassen können. Das ist wichtig, man kann nicht einfach Texte übersetzen ins Englische. Kein Mensch interessiert sich im englischsprachigen Schulentwicklungskontext für die deutschen Debatten, keiner. Sie müssen sich international aufstellen, neu aufstellen. Und die Präsenzphasen, wenn Sie den Studierenden dann schon begegnen, das ist in dem Falle ja auch mit Flugkosten und so verbunden, dann müssen Sie sich denen offen präsentieren als eine Persönlichkeit, mit der man über alle Fragen, die man im Vorfeld losgetreten hat, natürlich sich verständigen kann. Und da braucht man natürlich eine Präsenzstudierdidaktik. Nur nicht hinfliegen und etwas vortragen, was ja auch irgendwo als Selbstlernunterlage vorhanden ist. Stellen Sie sich mal vor, Sie nehmen aus den allen Universitäten alles das raus, was die Leute auch schon veröffentlicht haben an Einsichten. Was bliebe da übrig? Hoffentlich dieses vorläufige, tastende Fragen stellen, noch nicht ganz sicher sein, sich dem Studierenden genauso unsicher präsentieren, wie die vielleicht sind, sich anregen lassen von den Studierenden, dann hätten wir vielleicht doch wieder den Humboldt ein bisschen im Fokus. Weil das hat Humboldt auch gesagt. Er hat immer gesagt, der Universitätslehrer ist überhaupt keine Lehrperson, sondern ist ein Forscher, der Studierende mit auf diese Reise der Unsicherheit nimmt. Das ist nicht ganz abwegig. So, ich weiß gar nicht, ob ich das noch kommentieren soll. Wir haben dann mal nachgedacht, Sie denken nochmal Wissen, Qualifikation, Kompetenz, Emotion. Wie könnte emotionale Labilisierung gelingen? Wie könnte man Erleben organisieren an Universitäten? Und da sehen Sie, wenn Sie das von oben nach unten lesen, natürlich sind wir so in Fragen der Veranschaulichung, sind wir schon ganz gut. Wir wissen, dass wenn wir ein Bild zeigen, setzt sofort eine kleine Emotion ein. Aber so richtig weit gekommen sind wir noch nicht, dass wir sagen, wir nutzen Lernlandschaften, wir bauen Lernlandschaften, wir bauen neue Architekturen auf den an den Universitäten auf, wie das die GIZ macht, thematische Architekturen, eine Lernlandschaft Informatik, die alle zwei Monate neu gestaltet wird. Wir sind auch nicht so weit, dass wir sagen, reales Erleben heißt, wir rempeln die Leute an und konfrontieren sie und provozieren sie, wie man das in Führungskräftetrainings macht. Führungskräfte werden entwickelt, indem man sie voll konfrontiert. Das sind radikale Formen des Erlebens. Da müssen wir noch ein bisschen suchen. Ja, wir müssen von der Erlebensorientierung erster Ordnung mehr zur Erlebensorientierung dritter Ordnung kommen. Da, um wirklich dem Anspruch gerecht werden zu können, wir professionalisieren auf der Basis von sachverständigem Denken Führungskräfte der Zukunft. Das machen nämlich die Universitäten. Wir bilden mittlere und höhere Führungskräfte aus. Das muss man einfach mal sehen. So, ich stelle mir immer wieder die Fragen. Haben wir die Form der Vorlesung, weil sie erwiesenermaßen eine äußerst geeignete Form der Kompetenzförderung ist? Oder haben wir sie, weil wir sie haben und immer schon hatten? Sie wissen, der Buchdruck wurde mittlerweile erfunden. Von einem Rheinland-Pfälzer, nebenbei bemerkt, ja. Von Herrn Gutenberg. Dem Alten, nicht dem Jungen. Mein Joke ist immer, beide haben etwas gemeinsam. Die haben es mit der wundersamen Verbreitung von Texten zu tun. Jeder so auf seine Art. Also da müssen wir mal gucken. Wir haben diese kirchenähnliche Inszenierung, wie auch jetzt hier, haben wir, weil das eine tief eingeschliffene Menschheitsroutine ist. Man könnte auch sagen, es ist der Gipfel der Einfallslosigkeit. Und wir erkennen einfach nicht, dass die Menschen schon 300.000 Jahre gelernt haben, ohne fremde Hilfe. Und wir erkennen nicht, dass 80% oder 90% der Kompetenz, die einen erwachsenen Menschen auszeichnet, außerhalb und unabhängig von Institutionen erworben wurde. Das nehmen wir nicht wirklich ernst. Zweitens, warum geht denn das eine dann weg, wenn das andere kommt? Komisch. Ist eine didaktische Form bereits deshalb die beste Form, weil sie überliefert ist oder weil ich selbst keine andere kennengelernt habe? Meine Kollegen haben andere Formen nicht kennengelernt. Wobei, ich rede jetzt sehr global. Man muss wirklich sagen, man findet in allen Fakultäten, wirklich in allen Fakultäten, Best Practices eines anderen Lernens bei den Mathematikern, bei uns, bei den Physikern. Wirklich, man muss da nur auf Schatzsuche gehen. Dienen wir dem Mechanismus, ich möchte so bleiben, wie ich bin, du darfst? Gibt es auch in der Lehre different ways of the future? Das sagt Peter Senge. Halten wir an den bisherigen Wegen fest oder kümmern wir uns um unterschiedliche Wege in die Zukunft hinein? Lernen wir mit dem, was wir hier machen, von der Vergangenheit, indem wir es kirchenähnlich inszenieren, oder lernen wir von der Zukunft? So ist die Frage der MITler. Und gibt es etwas Richtiges im Falschen? Ja, natürlich nicht. Das war Adorno dazu. Es gibt nichts Richtiges im Falschen. Wenn wir erkennen, und wir, da führt kein Weg dran vorbei, das ist das Argumento para obliga, ein verpflichtendes Argument. Wenn wir erkennen, Kognition ist ein autopoetisch geschlossener Vorgang, ein Prozess, der abläuft, das ist ein Inside-Out-Prozess, es gibt im Augenblick keinen Hirnforscher, der irgendwas anders sagt, dann ist das zunächst mal vorübergehend gültig. Und dann können wir nicht die gesamte Lernkultur an Schulen und Hochschulen weiter so erhalten, wie dass es doch bitte anders sein möge. Nein. Ist nicht so. Menschen lernen nicht, weil wir lehren. Und die lehrenden Institutionen sind aufgefordert, darüber entsprechend nachzudenken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Wegen der narzisstischen Verletzung der Nichtvorlesung. Ja, das war der Applaus.
Ja.
Wir haben noch 5 Minuten für Fragen, Diskussionen, Widersprüche, Meinungen. Danke fürs Aufrütteln. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich bin immer wieder begeistert. Vielen Dank. Martin Lommel.
Martin Lommel, Goethe-Universität. Dass das Lernen im Kopf passiert, da bin ich noch voll bei Ihnen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass auch eine Vorlesung ein Ort sein kann, wo das Lernen im Kopf passieren kann, nicht muss, aber kann. Also ich bin Chemiker und wenn ich überlege, tatsächlich ist bei mir im Kopf ganz viel passiert, nicht nur, weil da vorne jemand stand, der was erklärt hat, sondern auch, weil ich eine Strukturformel mit meinem Nachbar irgendwie auf dem Blatt hin und her diskutiert habe oder weil ich im Anschluss an die Vorlesung noch zusammengesessen habe. Und hätte ich jetzt nur bei mir vorm Rechner gesessen oder irgendwo anders vorm Lehrbuch, hätten sich diese Situationen nicht so organisch ergeben, mit denen ich dann gelernt habe. Also deswegen glaube ich nicht an das Lernen, was nur durch das Individuum alleine passiert, sondern ich glaube, es braucht diese Interaktion und es braucht die Beziehung und dafür braucht es Orte.
Aber Sie wären bereit, diese Gewissheit aufzugeben oder in Frage zu stellen. Sie sehen mir nicht so aus. Okay, dann behalten Sie sie. Schauen Sie, kein Mensch sagt, dass man nicht in Vorlesungen lernt. Aber was ich wohl gesagt habe, ist, es spricht nichts dafür, dass man wegen der Vorlesung lernt. Das würden alle Hirnforscher im Augenblick auch sagen. Nicht wegen der Vorlesung. Aber das heißt nicht, dass man nicht auch in Vorlesungen lernt. Nur passen Sie bitte auf, dass Sie hier nicht sich selbst in die Tasche lügen und an einer Gewohnheit festhalten, von der Sie ach so gerne annehmen würden, sie sei sinnvoll. In Ermangelung der Tatsache, dass Sie keine anderen Gewohnheiten haben. Das werfe ich Ihnen ja nicht vor. Wir haben ja alle wenig Erfahrung mit selbstgesteuerten Lernprozessen. Aber wenn wir uns evidenzbasiert aufstellen, sagen, okay, was wissen wir heute über Lernen, dann kann man das, glaube ich, so sagen, wie ich das gesagt habe. Das ist ein Inside-Out-Prozess. Der kann sich auch in den Vorlesungen ereignen. Aber Vorlesung ist, nach allem, was ich so weiß, nicht der beste Mechanismus, um solche Prozesse loszutreten oder anzurempeln oder herauszulocken in Individuen. Und schon gar nicht 70% Vorlesung, kann man so nicht legitimieren.
Mein Name ist Westebe, ich komme aus dem Süden, deswegen bin ich heute etwas später da, also aus dem Süden von Bayern. Ich habe eine Frage, wie auf dieser Basis, die Sie hier geschildert haben, auf dieser Lernbasis, welche Aufgaben haben da eigentlich noch Prüfungen und brauchen wir die überhaupt noch?
Ja natürlich. Ich hätte natürlich jetzt Lust, so nachzuspüren, wie Sie das haben so hören können, dass diese Frage in Ihnen aufkommen kann. Das wäre interessant, aber ich will Ihnen sagen, möglicherweise sind die Prüfungen sogar das Wichtigste. Wir sollten vielleicht dort sogar anfangen. Wir begleiten seit vielen Jahren einen Transformationsprozess in Österreich. In ganz Österreich haben die Wirtschaftsförderinstitute auf so ein Konzept umgestellt, indem sie eine andere Didaktik gestärkt haben, Lehren und Lernen anders organisieren. Jetzt sind sie an dem Punkt dran, so, und wie müssen Prüfungsaufgaben beschaffen sein, die dann auch wirklich geeignet sind, nach den üblichen Gütekriterien, aber auch anderen, zu entscheiden, kann er es oder kann er es nicht, oder sie. Ja? Von daher, Prüfungen sind ganz wichtig, da beißt die Maus keinen Faden ab. Schauen Sie mal, als Lehr-Lern-Verantwortliche sind wir in einer Situation, die sich wie folgt beschreiben lässt. Wir sind verantwortlich dafür, dass unsere Lernenden, ob das nun Studenten sind oder Schüler, die Ziele erreichen. Das sind wir unserem Zivilisationsstandard, unserer gesellschaftlichen Situation schuldig. Glücklicherweise wird das auch hochkodifiziert. In der beruflichen Bildung gibt es Rechtsverordnungen. Da steht drin, was die können sollen. So. Dafür sind wir verantwortlich. Aber wir können es gleichzeitig nicht gewährleisten. Das ist die Kunst. Adorno hat gesagt, das ist ein unmöglicher Beruf. Ich würde sagen, es ist ein wirklich professionelles Können, was da gefordert ist. Menschen so in anregende Kontexte zu begleiten, vielleicht auch zu schubsen oder wertschätzend zu locken, dass sie dann auch wirklich in anregenden Kontexten sind, die zu bauen, sind wir verantwortlich, dass sie lernen, sich zuzutrauen, das notwendige Wissen, die notwendigen Kompetenzen zu entwickeln, die wir dann nachher knallhart prüfen. Und alles, was ich Ihnen an der Stelle sagen kann, ist, das sind Prüfungen, die aufgabenorientiert sind. Felix Rauner, ein großer deutscher Berufsbildungsforscher, ist im Augenblick hier in Hessen dabei, mit Ratingkommissionen solche Aufgaben zu finden, zu definieren. Genauso wie Sie jetzt gehen wir wieder in die Hochschule, in den Fakultäten, die Leute dazu bringen müssen, in Dialogen Kompetenzprofile eindeutig zu definieren, wäre der nächste Schritt, dass wir in Ratingkommissionen knallhart Aufgaben definieren, an deren Bewältigung Fachleute erkennen können, okay, er kann's. Prüfungen sind wichtig.
Ja, ganz kurz nur. Also ich wollte eine Anmerkung und eine Frage kurz geben. Eine Anmerkung eher anschließend das, was Martin vorhin gesagt hat, Präsenz. Zum Beispiel, also ein deutscher Philosoph, Odo Marquardt, hatte über Geisteswissenschaften gesagt, dass die Kompetenz, die sie haben, ist Inkompetenz-Kompensationskompetenz. Ich glaube, die Geisteswissenschaftler erwerben das tatsächlich in der Interaktion mit Nicht-Geisteswissenschaftlern, die tatsächlich, oder ich stelle mir vor, dass das schwerlich aus der Ferne stattfinden kann. Das ist nur als Anmerkung. Und die Frage, die eher wahrscheinlich an Ihre Tochter eher gerichtet werden sollte, ist, Sie haben ja auf einen Chart Emotion mit Kompetenz als Schnittmenge gezeigt. Wo verorten Sie Emotionen hinsichtlich der Distribution fern oder nicht fern, also in Bezug auf die Lehre? Also kann man auch quasi von Ferne aus auch die Emotionen entwickeln, die man tatsächlich in der Präsenzlehre eher.
Also nach meiner Erfahrung würde ich so mich fürchterlich gern mit Ihnen streiten über das Erste, was Sie gesagt haben. Ich vermute, Sie sind selbst Geisteswissenschaftler. Habe ich gedacht, okay, dann ist es eine Prodomo-Argumentation. Die Reifung liegt in dem Punkt, dass sie die in Frage stellen lernen bei sich. So. Aber dazu sage ich jetzt nichts mehr. Weil Prodomo zu argumentieren ist nicht wirklich jetzt Erkenntnis. Was ich erlebt habe und was mich wirklich auch dann fasziniert, ist, dass Wissenschaft emotionalisieren kann. Wir haben ja Berufstätige, also Leute, die neben dem Beruf in großen Massen studieren, die kommen manchmal zu uns und sind fürchterlich aufgeregt über die Theorien, die ihnen da begegnen, weil das vieles in Frage stellt. Und wir kriegen sehr häufig Feedbacks, die sagen, am Anfang habe ich mich da richtig schwer getan, aber ich muss sagen, es haben sich neue Türen geöffnet, neue Formen zu denken. Obwohl, ich sage es einmal, obwohl die mir ganz selten begegnen. Also das ist eigentlich ein Mechanismus, der sehr ein bisschen dafür spricht, dass Wissenschaft, zwei Sachen, Menschen können selber schlauen Gedanken folgen. Jetzt nicht alle, die müssen ein bisschen vorbereitet sein. Und schlaue Gedanken, gut begründet, wissenschaftliches Denken, kann Leute ein Stück weit verunsichern. Ob sie wesentlich transformieren kann, das weiß ich nicht, bin ich unsicher. Da müssten wir uns so Kontexte anschauen, von denen ich geredet habe, bei der AIZ, bei der GIZ und so, die transformieren eurozentristisches Bewusstsein von irgendwelchen Technikern, die zu den Unterentwickelten gehen, ich übertreibe jetzt mal, ja. Die nehmen die, packen die am Schopf und sagen so, ihr könnt überhaupt nur förderlich sein als Entwicklungsbegleiter, wenn ihr an der Stelle eine ganz persönliche Transformation durchführt. Und das führt uns in einen Kontext, über den ich hier gar nichts mehr sagen kann, weil die Kollegin auch schon nervös wird, ja. Wir verändern als Führungskräfte nichts, wenn wir uns nicht selbst verändern. Das ist Wilke, Helmut Wilke, Niklas Luhmann und viele anderen mehr, MITler. Veränderung durch Selbstveränderung. Deshalb ist der Tipp, den ich Ihnen gegeben habe, ist ein Tipp zur Selbstveränderung.
Danke.
Bitte. Unerbetener Übergriff. Ja.
Vielen, vielen Dank, Herr Arnold, für die Impulse, die Anregungen, die Appelle. Ich habe den Kooperationsruf auch gehört, vielleicht mit Kaiserslautern in der Weiterbildung.